Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und wir müssen hin zur Co-Kreation, die auf Basis der Multiperspektivität stattfindet. Das heißt, Unternehmensleitende setzen sich zusammen und verhandeln die Botschaften, die in die Organisation gesendet werden, und ja, verabreden auch, was ist die Priorität und wo und wie erzählen wir das und wie bringen wir den Leuten das näher, sodass wir auch alle die Chance haben, überhaupt das Gleiche zu erzählen.
Und damit willkommen zum New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath direkt aus Rostock City. Heute die Episode 274 mit Tobias Grewe. Tobias ist ein erfahrener Coach und Organisationsentwickler aus Köln, der sich auf Kommunikation und Veränderungsprozesse spezialisiert hat. Seit 2020 arbeitet er selbstständig und nutzt Storytelling, um Unternehmen bei der Marken- und Arbeitgeberpositionierung zu unterstützen. Zuvor war Tobi über 20 Jahre in Agenturen tätig, unter anderem als Managing Partner bei Serviceplan Köln. Er hat einen Abschluss als internationaler Diplombetriebswirt und ist zertifiziert im systemischen Coaching und Veränderungsmanagement. Zudem ist er als Fotograf aktiv und hat seine Werke international ausgestellt. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Eure KI-Praktikantin Renate.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Tobi heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, hallo Gabriel.
Wir haben uns ja auf der Zukunft Personal letztens getroffen und auch kennengelernt auf dem Corporate Influencer Dinner und haben schon mal so ein bisschen vorbesprochen, worüber wir heute auch reden wollen. Es geht um gute Geschichten, es geht um Veränderungen in Unternehmen. Da bist du ein Experte für dieses Thema. Ich komme ja auch aus der Kommunikation und habe mich schon lange und sehr gerne auch mit dem Thema Geschichten beschäftigt. Wie das jetzt aber auch mit Change zusammenhängen kann, das wollen wir heute mal schauen. Starten auch ganz klassisch mit der Einstiegsfrage, lieber Tobi. Wie würdest denn du meiner 11-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
Ich liebe diese Frage und ich habe auch schon überlegt, ob ich mir die mal klaue, wenn ich darf, für Beginne von Workshops, weil bei mir gibt es selten eine Vorstellungsrunde und das ist ja ein wunderbarer Einstieg. Mhm. Ja, was würde ich deiner Tochter erzählen? Ich würde erzählen, dass es ja rund um die Welt ja viele große Unternehmen gibt und da kann immer mal was passieren. Zum Beispiel wirtschaftliche Entwicklung, Veränderungen in der Umwelt oder aber auch vielleicht ja Wünsche von Kunden, die sich ändern, dass die auf einmal was ganz anders wollen als wie vorher, was sie beim Unternehmen gekauft haben. Und darauf muss sich das Unternehmen ja dann irgendwie einstellen. Und das sind dann immer Momente, wo die Menschen, ja, die das Unternehmen leiten, darauf hoffen, dass die, die da arbeiten, ihnen helfen, dass die Veränderung gut klappt. Und ja, das ist dann aber auch der Moment, wo die Menschen, die das Unternehmen leiten, mich holen, dass ich dann hingehe und den Menschen, die da arbeiten, zuhöre. Und das mache ich manchmal einzeln, dass ich die Menschen einzeln höre, oder mache das aber auch schon mal in einer großen Runde. Das hängt dann immer davon ab, was gerade Sinn macht. Und dann erzählen die mir natürlich, was sie erleben. Und weil das, was die erlebt haben, das sind dann immer Geschichten. Und bei den Geschichten höre ich dann immer ganz, ganz genau hin. Und da erfahre ich dann immer, was die denken, was richtig ist. Die haben dann oft auch Ideen. Und damit diese Veränderung gelingt, haben die dann natürlich auch ganz viele Fragen, auf die sie vielleicht noch gar keine Antwort bekommen haben von denen, die das Unternehmen leiten. Oder vielleicht, dass sie auch eine Idee haben, wie die Schwierigkeit behoben werden kann. Aber die, die das Unternehmen leiten, haben die richtige Person noch gar nicht gefragt, die das vielleicht weiß. Und ja, danach, wenn ich das alles gehört habe, dann gehe ich zurück ins Büro, ich analysiere das dann und lasse das dann, wie man so schön sagt, immer nochmal sacken. Und dann gehe ich aber zurück zu den Menschen, die das Unternehmen leiten, und spiegel denen dann zurück, was ich gehört habe. Und dann sind die oft ganz überrascht und vielleicht erstaunt oder sie sind vielleicht auch mal berührt. Und wenn die das dann wissen, dann kann ich denen helfen, die Geschichten zu entwickeln über die Schwierigkeit, die es zu beheben gilt oder das Problem, wofür sie eine Lösung brauchen. Ja, oder aber auch die Veränderung, die es braucht, um ein neues Produkt zu entwickeln. Und damit die Menschen das besser verstehen, ist es ganz wichtig, dass die, die das Unternehmen leiten, wissen, was die Menschen brauchen und welche Fragen die sich stellen, aber auch welche Ideen die vielleicht haben, weil die sind oft schon da und keiner weiß es. Ja, und weil nur, wenn die Menschen, die dann da in dem Unternehmen arbeiten, diese Geschichten, die dann erzählt werden, gut verstehen, dann kommen die auch auf gute Ideen, wie die denen, die das Unternehmen leiten, helfen können, diese Probleme zu beseitigen, dass die Veränderung gut klappt, etc. Und was dann daraufhin oft auch noch passiert ist, dass wir gucken, was sind dann gute Momente, wo die Menschen, die das Unternehmen leiten und die, die da arbeiten, sich, muss man sich vorstellen, wie so ein Lagerfeuer, wo man sich hinsetzt und sich austauscht, dann so nochmal zusammenkommen und dann auch direkt sprechen können. Und ja, das wird dann oft cool, weil das sorgt für viele Überraschungen, wenn man voneinander weiß, was man denkt, ja, und wie man dann gemeinsam auch oft auf wirklich coole Lösungen kommt.
Starten wir doch mal mit deiner Geschichte. Also abhängig davon, wie die Frage ist, erzählt man ja auch die Geschichte vielleicht ein bisschen anders, ne? Also was die Länge angeht, die Intensität, vielleicht auch die Offenheit. Also man kann ja sagen, das war alles ganz gut bis hierher und jetzt geht's noch weiter. Das ist ja so wie bei der Frage, wie geht's dir? Ne? Da kann man ja auch alles sagen. Also wenn du nach deiner Geschichte gefragt wirst, hast du dann sofort ein Gefühl, was du erzählst? Also es gibt ja auch so eine Story-Modelle, ne, dass man das quasi parat hat. Wie geht dir das mit deiner Story?
Es geht mir so, dass die Geschichte, also die Frage, die mir gestellt wird, immer genau ja, beeinflusst, wie ich mich erinnere. Und Erinnerung, eine Kollegin, Pivi Scamperla, hat es neulich schön in einem Post beschrieben, wie man sich erinnert, ist immer eine Entscheidung. Und je nach Frage, also die Frage macht ja auch immer den Kontext auf und danach gucke ich dann auch, welchen Ausschnitt erzähle ich jetzt. Und natürlich erzähle ich meine Geschichte immer im jeweiligen Kontext auch ein bisschen anders, weil vielleicht etwas anderes wichtig ist. In manchen Kontexten ist es wichtig, dass ich erzähle, ja, wie der große Bruch in meinem Leben passiert ist und wie ich damit umgegangen bin. Manchmal ist es wichtig, dass die Herkunft ja miterzählt wird, etc. Also das ist so immer wieder eine neue Entscheidung, wie man sich erinnert.
Und man sagt ja, rückblickend ergibt vieles einen Sinn. Wir leben vorwärts und verstehen rückwärts. Ist das auch irgendwie eine Tendenz, die wir als Menschen haben, dass wir das uns dann irgendwie alles zurechtstricken mit unserer Geschichte? Sodass wir das in irgendeiner Form uns auch selbst erklären?
Ja, ich glaube, dass das, was wir erlebt haben, sind ja die Geschichten, die wir heute erzählen. Und das ist natürlich immer auch gefärbt von der Subjektivität des Moments. Wie bin ich heute drauf? Was ist jetzt gerade wichtig? Welche Gefühle habe ich gerade? Ärgere ich mich gerade oder bin ich gerade super happy und euphorisch? Das alles beeinflusst natürlich, wie wir eine Geschichte erzählen und wie wir auch auf unsere erlebten Dinge zurückblicken. Und ja, heute denke ich, erzähle ich bestimmte Dinge anders, die ich vor 5 Jahren noch ein Stück weit aus dem Schmerz raus erzählt habe, würde ich heute mit großer Erkenntnis und Freude, dass Dinge passiert sind, erzählen. Insofern ist es immer wieder eine neue Entscheidung.
Das ist ja auch das Schöne beim Podcasten, ne? Das ist eine einmalige Situation, die es so nie wieder geben wird, weil einfach dieser Moment ja nie wiederkommt, ne?
Absolut.
Meine Kids, die werden ja mehr oder weniger hier eingebunden, ne? Gerade am Anfang. Und gerade in der Kindheit beschäftigt man sich ja viel mit Geschichten. Wir lesen zum Beispiel den Kindern Geschichten vor, der Älteren jetzt nicht mehr so, der Jüngsten, die ist 5 schon noch. Da haben wir jetzt gerade aus der Bibliothek ein Buch von Max und Moritz und diesen Geschichten ausgeliehen. Und da sieht man eigentlich aus heutiger Sicht, wie brutal diese Geschichten waren. Und da ging es um den Daumenlutscher, da werden dann die Daumen abgeschnitten und das Blut läuft dann so runter in dem Kinderbuch. Also interessant, wie der Kontext sich verändert. Und es sagt ja auch viel darüber aus, über die Zeit, in der diese Geschichten entstanden sind. Kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern? Waren da Geschichten auch schon wichtig? Und hast du vielleicht auch noch ein oder zwei, die dir damals gut gefallen haben, die dich vielleicht sogar begleitet haben?
Ja, ich bin ja sozusagen in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen. Und mein Opa, der nicht viel sagte, also der war auch immer so ein bisschen mürrisch und guckte griesgrämig drein, der hatte aber dann hier und da bei Nachmittagen, so nach dem Mittagessen an einem Sonntag, immer so einen Moment des Reflektierens. Und das war für uns Kinder dann immer ganz besonders, weil er dann auch ja viele Geschichten erzählt hat, die er erlebt hat, die natürlich uns total gefesselt haben, aus einer ganz anderen Zeit waren. Und ja, das war so ein ganz besonderes Moment. Und das kam jetzt neulich, da erzählte mein Papa dann wiederum Geschichten am Frühstückstisch letzten Sonntag, die mein Opa erzählt hat. Und das war so ein echter Kindheitsmoment, der dann natürlich in der Sekunde wieder aufflackert, der aber eigentlich jetzt, ja, keine Ahnung, 40 Jahre vergraben war oder so.
Interessant ist ja auch, was haben Geschichten mit Arbeit zu tun? Ich frage ja hier im Podcast auch immer, wie bist du eigentlich so in die Arbeitswelt gestartet? Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Die allerwenigsten wussten ja, was sie machen wollen. Man entdeckt das dann meistens, indem man auch vielleicht ein paar Erfahrungen macht, die nicht so gut sind, und schaut dann so ein bisschen auch nach dem Ausschlussprinzip, was könnte so mein Ding sein. Wie geht denn deine Arbeitsgeschichte los?
Oh, meine Arbeitsgeschichte, da muss ich wirklich ein bisschen ausholen, denn man muss über mich wissen, dass ich im Sauerland aufgewachsen bin. Und ja, da war es so, da hast du entweder Betriebswirtschaft oder Jura studiert. Damals gab es noch kein Internet, aber das waren so die klassischen Karrierewege, die man sich erzählt, wenn man was werden wollte. Und ja, irgendwie habe ich dann Betriebswirtschaft studiert, weil das hatte ich so gelernt, dass man das dann macht. Und ja, fand mich in einem Studium wieder, was ich eigentlich ganz schrecklich fand. Und habe dann aber über ein erstes Praktikum, über einen Freund, bin ich auf eine Werbeagentur aufmerksam geworden und habe gedacht, das ist doch eigentlich was Spannendes. Und dann habe ich auch mein erstes Praktikum bei einer Düsseldorfer Werbeagentur, die war recht groß und hatte man dann auch Berührungspunkte mit großen Kunden und habe dann direkt auch gleich im Praktikum den ersten Werbespot mit gedreht.
Natürlich. Weißt du noch wofür?
Ja, das war für ein Sparprodukt oder Ansparprodukt von der Citibank. Mhm. Und das war damals die Agentur, die auch diesen, kennen alle noch, diesen Werbespot gemacht hat für Toyota mit den Affen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die dann die sprechen konnten und dann verschiedene Tiere gezeigt wurden.
Ja.
Kam damals sehr gut an. War so, glaube ich, der Humor der Zeit.
Affe ist Assoziation Toyota und Trigema.
Ja, genau, stimmt. Ganz genau. Ja, und dann war ich froh, dass das Schicksal etwas anderes mit mir vorhatte, als jetzt irgendwie in der Welt der Zahlen zu bleiben. Ich bin dann in die Welt der Kreativität gegangen. Ich war schon immer Kreativität. Eigentlich wollte ich früher Comiczeichner oder Modezeichner werden. Und ja, habe dann mich in der Werbeagentur mit einem BWL-Studium wiedergefunden und war dann total glücklich für den Moment, dass ich Kreativität nicht unbedingt selber gemacht habe, aber gemanagt habe. Und das habe ich dann auch 20 lange Jahre gemacht und habe dann auch, so wie ich es gelernt habe, diesen klassischen Karriereweg, wenn man das so bezeichnen möchte, gemacht. Habe es dann bis zum Geschäftsführer, zuletzt bei Serviceplan geschafft und ja, habe dann aber irgendwann festgestellt, je höher du steigst, desto weniger kreativ wird es dann auch. Und Zahlen, Daten, Fakten, Managen, Reporten und dann nebenher noch Führungsarbeit leisten. Irgendwas passte da für mich nicht mehr. Ich bin vielfältig, aber die Vielfalt, die da von mir gefordert war, mit der war ich nicht glücklich.
Ich glaube, das geht ja auch nicht wenigen Führungskräften so, dass sie sich irgendwann auch so ein bisschen auf diese Arbeit zurücksehnen oder nach der Arbeit zurücksehnen, die sie ursprünglich auch gern gemacht haben. Und die Führungsarbeit ist dann, oder das Management ist dann oft ein anderer Job einfach, ne?
Ja, deswegen finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man heute darauf achtet, ist eine Person wirklich Führungskraft oder nicht? Und wenn sie eher eine fachliche Führungskraft ist und wirklich Expertise hat, dass man auch das ermöglicht. Aber nicht jeder kann Menschen führen. Und was ich damals erlebt habe, als ich Geschäftsführer wurde, ist, dass man also eigentlich so gar nicht auf diese Aufgabe vorbereitet wird. Und das braucht's aber.
Aber wie macht man's? Wie könnte man's machen? Ich meine, das Thema haben wir ja heute auch noch mehr denn je.
Also wenn sich etwas verändert in deinem Leben oder du etwas im Unternehmen verändern musst, gibt es drei Dinge, die ich dann Führungskräften rate. Das ist erstens reflektieren, zweitens reflektieren und drittens reflektieren. Und das wäre schön, ich würde mir wünschen, es passiert in vielen Fällen inzwischen, dass Unternehmen dann jungen Führungskräften eben ermöglichen, dass sie diesen Reflexionsraum bekommen. Das kann ein Coaching sein oder aber auch eine Art Supervision, weil sie müssen die neuen Erfahrungen, die sie machen und die Anforderungen, die vor ihnen liegen, reflektieren. Und jetzt gerade in einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf diese Aufgabe vorbereitet wird. Ich hatte auf der ZPDX einen Vortrag gehalten, wo ich die moderne Führung mit der Station der Heldenreise verglichen habe. Moderne Führung ist heute ein bisschen wie Aufbruch ins Unbekannte. Jeder Tag neu. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass Führung als Aufgabe wieder viel, viel mehr Raum bekommt. Denn du brauchst das Kollektiv des Teams, deiner Menschen, die mit dir zusammenarbeiten. Weil nur wenn du die Schwarmintelligenz der Menschen aktivierst, kannst du auch gemeinsam ein Gespür dafür entwickeln, was ist der nächste Schritt oder was ist jetzt richtig, was ist wichtig und was nicht. Und das kann man nicht einfach so, das ist nicht angeboren, das ist nicht, fliegt einem nicht zu, das muss man wirklich lernen und sich damit auseinandersetzen.
Genau, du warst dann Geschäftsführer von Serviceplan, warst auch viel unterwegs, ne? Bei vielen Kunden natürlich, die natürlich auch Erwartungen hatten an eure kreative Arbeit. Das ist auch nochmal eine interessante Thematik, wie Kreativität im Spannungsfeld von wir müssen hier ein Produkt verkaufen entstehen kann, aber eine Agentur natürlich auch Ansprüche hat, neue Dinge zu machen. Wie sah da so die Arbeit aus? Was hat euch auch dabei geholfen, erfolgreich zu sein?
Ja, es ist, glaube ich, das, was in Unternehmen, was ich auch in Veränderungsprozessen immer wieder nutze und aktiviere, das ist die sogenannte Multiperspektivität, die du brauchst. Also es gibt nicht mehr den Kreativgeschäftsführer und der ist sozusagen die Ideenmaschine, der weiß, wie es geht und hat die Idee und auf den kann man sich verlassen. Natürlich hat der eine Erfahrung und auch die richtige Intuition. Allerdings braucht es den frischen Blick, jetzt insbesondere, wo so viele Generationen in einem Büro sitzen, brauchst du diese Multiperspektivität, wie unterschiedliche Perspektiven draufschauen. Und dadurch, wenn das passiert, daraus entsteht in der Regel Kreativität oder ja die Erkenntnis, was ist jetzt zu tun, was braucht es jetzt da.
Hast du dir zu der Zeit auch Gedanken über deine eigene Geschichte gemacht? Also wohin soll sie gehen, wie willst du sie weiterschreiben? Oder warst du auch so tief in deiner Aufgabe, die ja sehr herausfordernd war, dass du gar nicht so sehr dazu kamst, dir über die Zukunft Gedanken zu machen?
Oh, das ist eine echt tricky Frage. Die ist richtig tricky. Ich erzähle es aber ganz offen. Ich war damals ein bisschen über Status, Privilegien und ja, so dieses Ganze, was so eine Führungsposition in so einem großen Unternehmen mit sich bringt, so ein bisschen müde und auch komfortzonig geworden. Das heißt, ich habe immer gedacht, so ja, jetzt bist du ja irgendwie angekommen, weil ich habe den Weg, den ich gelernt hatte, dass er richtig ist, den bin ich halt gegangen und bin dann irgendwie da so angekommen. Aber habe damit dann auch so ein bisschen mit dieser Komfortzonigkeit so ein bisschen die eigentlichen Interessen und das, was mich wirklich zum Brennen bringt, so ein bisschen schlafen gelegt. Und solange das geschlummert hat, dachte ich so, ja, läuft ja ganz gut für mich. Und das ist eigentlich immer so der Moment, wo es am gefährlichsten ist, weil es ist unsere Verantwortung zu gucken, was brauchen wir, damit wir wirklich maximal produktiv und irgendwie in unserem, wie man so schön sagt, Saft stehen und die Dinge aus uns rauskommen, wir kreativ sein können. Und genau, und dann kam es irgendwie durch Umstände zu der Situation, dass ich gesagt habe, das ist es nicht mehr. Und ich bin rausgegangen und habe wirklich mit 45 einen kompletten Reset hingelegt. Was aber dazu geführt hat, und so ehrlich möchte ich auch bei dir im Podcast sein.
Ja, sehr, sehr gerne.
Wenn du 20 Jahre in dem Sauerland aufgewachsen bist und lernst, wie so eine Karriere funktioniert und was andere für erfolgreich halten, und dann machst du das und dann hast du es 20 Jahre natürlich auch mit tollen Highlights. Es war jetzt irgendwie nicht alles langweilig. Ich habe natürlich tolle Kunden betreut und es waren spannende Projekte. Aber irgendwann kommst du an so einen Punkt, und wenn du dann da rausgehst aus diesem gelernten Traum, dann bist du in einer tiefen Trauer. Und ich habe wirklich so, man müsste sich das Bild vorstellen, Tobi steht am Grab seiner Karriere und weint da rein. Also ich habe da 2 Jahre an der Kante dieses Abgrunds gestanden oder des Grabs gestanden und habe dann aber irgendwann verstanden, so, hey, das ist ja gar kein Abgrund, das ist eine Absprungkante. Und ich kann endlich alles das, was ich bin, wirklich machen. Und ich kann das besonders dann machen, wenn ich selbstständig bin. Und das war so ein wirklicher Tipping Point, Turning Point in meinem Leben. Aber das ist so diese Komfortzonigkeit, das war so für mich ja dieses unterschwellige Unglücklichsein. Und ja, man kann sich dann bestimmt Dinge leisten, aber man lernt da einfach, das macht dich nicht glücklich. Und genau deswegen bin ich so dankbar, dass ich der Prozess des Loslassens auch des gelernten Weges. Ich bin da nicht, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe das Falsche gemacht, weil all das, was ich lernen durfte als Führungskraft, als Manager, als auch ja in Zusammenarbeit mit all den tollen kreativen Menschen, mit denen ich zusammen echt tolle Dinger drehen konnte, das sind so Erfahrungsschätze, die sind alle in meiner Truhe und die nehme ich ja natürlich alle mit in meine Selbstständigkeit. Und ja, das erfüllt mich so im Rückblick jetzt mit Freude, wo es aber auch 2 Jahre dann der Prozess des Loslassens war nicht, der war schon anspruchsvoll, herausfordernd.
Und ich frage mich halt, ob wir wirklich immer die Krise brauchen, die persönliche, um das in Frage zu stellen und neu zu überlegen, was wir eigentlich wollen. Also das war ja vielleicht auch ein positiver Begleiteffekt in der Corona-Zeit, dass viele mal sich gefragt haben, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Und ich frage mich halt, braucht es wirklich immer diese Krise, ne? Ob das eine Midlife-Crisis ist oder was auch immer? Oder können wir nicht einfach auch so mal in die Reflexion kommen? Ich würde es mir ja wünschen, ich hoffe auch, dass dieser Podcast einen Beitrag dazu leistet, dass Leute sich selbst fragen, wo sie hinwollen, weil am Ende haben wir auch nicht so viel Zeit, ne? Also das Leben ist relativ kurz eigentlich. Und wenn man sich dann irgendwie mit 70 fragt, ob es das war, das würde ich persönlich gern vermeiden wollen. Und ich würde mir halt wünschen, dass mehr Leute sich fragen, was sie machen wollen. Und ob sie es dann ändern oder nicht, können sie dann auch noch entscheiden. Aber ich finde, diese Frage wäre schon mal gut. Aber ja, oft ist es dann die Krise, die zumindest nochmal diese Routine aufbricht, ne?
Ja, und bei der Pandemie, du hast es ja gerade erwähnt, war es einfach so, alle haben Zeit geschenkt bekommen und hatten auf einmal diese Zeit zum Reflektieren. Und für viele war es eine super Belastung und für viele war es eine geschenkte Zeit. Ich habe es zum Beispiel als geschenkte Zeit genutzt, weil ich habe witzigerweise ein paar Monate vor Pandemiebeginn die Liebe meines Lebens getroffen und hatte natürlich auf einmal so viel Zeit, mit diesem Menschen. Das war einfach für mich natürlich großartig und hatte darüber hinaus auch noch Zeit, mich selbst komplett neu zu erfinden. Also ein größeres Geschenk hätte ich gar nicht bekommen können. Aber nein, es braucht natürlich nicht immer diese Riesenkrise, damit alle ins Nachdenken kommen, aber es braucht Zeit. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, jetzt um auch wieder zurück zum Thema Arbeit und Zusammenarbeit zu kommen, dass das ein enorm wichtiger Faktor ist für Führungskräfte, dass sie den Menschen Zeit ermöglichen, dass sie reflektieren können über bestimmte Dinge. Und das ist nicht die, wie geht's dir Runde am Montagmorgen, sondern es ist wirklich auch Zeit dafür einplanen, dass man nochmal links und rechts guckt und sich Dinge fragt und ja darüber dann auch ins Reflektieren kommt.
Genau, wir machen jetzt ein Check-in und jeder erzählt mal kurz, wie es Wochenende war. Schön, ja, und gut, ja. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt reflektionsfördernd, ne?
Nee, das ist so eine Pflichtübung und man merkt ja auch, jeder ist mit seinen Gedanken dann woanders. Wenn du dann begeistert von deinem Wochenende erzählst, wie viel Prozent von den Leuten hören dann zu? Frage. Ja, insofern, nee, das meine ich natürlich nicht, sondern es braucht eben diese Momente, diese, ich würde sagen, Führungskräfte müssen Zeit in Form einer emotionalen Haltestelle in Unternehmen schaffen, wo man sich auch mal einen Moment unterstellen kann, wo man miteinander reflektiert und auch darüber dann zutage fördert, wo muss ich vielleicht irgendeiner anderen Person gerade mal emotional aushelfen, weil die braucht gerade was und bekommt es gerade vielleicht nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, insbesondere in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, mit all den Krisen und Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben.
Dann nimm uns auch nochmal mit, wie deine Story dann weiterging, nachdem du dir einen neuen Plan geschmiedet hast. Du hast so schön eben gesagt, du hast dich neu erfunden. Ich glaube, das wünschen sich nicht wenige, aber wie erfindet man sich denn neu?
Ja, indem man sich mit neuen Menschen verbindet. Also das ist so, glaube ich, auch, wenn ich der unserer Zeit in der Welt jetzt einen Rat geben dürfte, dann wäre es auch das, dass man sich wieder miteinander verbindet, um auf neue Ideen zu kommen. Und das findet ja auch zum Teil gerade intensiv statt. Ich habe das zum Beispiel über verschiedene Ausbildungen gemacht, wie meine Coaching-Ausbildung hatte ich da schon, aber systemische Organisationsentwicklung, die narrative Organisationsentwicklung. Und man kommt mit so vielen großartigen Menschen in Kontakt, die auch ihre ja in einem Erlebnisstrom ihres Lebens stecken. Und diese Erlebnisströme, das ist wie ein Flussdelta, das fließt dann alles zusammen. Und an dieser Zusammenflussstelle, ja, da erlebt man natürlich ganz viele tolle Momente, kann sich über die anderen Lebensgeschichten wieder mit denen verbinden und kommt auf neue Ideen, lernt deren Netzwerke kennen, die lernen dich kennen, was du machst. Und so entsteht dann auf einmal eine wahnsinnig tolle Dynamik, dass man ja dann auf einmal auch einen Kunden dann vor der Tür stehen hat, wo die Person sagt, du, ich glaube, du machst da was, was ich brauche und können wir da nicht mal reden. Hm. Das sind dann wirklich ganz, ganz wunderbare Momente, die dann bestätigen, dass das richtig war, so zu tun.
Und du hast ja sicher auch überlegt, was von den Dingen, die ich gelernt habe in der alten Karriere, was kann ich vielleicht jetzt in einem anderen Kontext gebrauchen und einsetzen? Und dieses ganze Thema Kommunikation, Geschichten, das hast du jetzt ja nach wie vor, nur eben ganz anders. Und damit können wir auch mal auf die narrative Organisationsentwicklung kommen. Vielleicht stellst du uns mal die Idee vor. Worum geht's da?
Ich habe das eben, als du mich erzählt, wie ich es deiner Tochter erzählen würde, versucht schon mal so im Sendung mit der Maus-Stil.
Ja, das hast du gut gemacht.
Ja, was ich tue in der narrativen Organisationsentwicklung oder wir Organisationsentwickler im narrativen Feld ist eigentlich, dass wir Führungskräften helfen über das Erzählen ihrer eigenen Geschichten, aber auch über das Zuhören der Geschichten der Menschen in den Organisationen zum Kern finden. Und der Kern, das sind dann immer die Informationen, die in diesen Geschichten preisgegeben werden, wie zum Beispiel, welche Ideen die Menschen haben, welche Überzeugungen und Glaubenssätze, aber auch, was die brauchen und vielleicht gerade nicht haben und welche Fragen noch beantwortet werden müssen. Und das, dieser Kern, ich nenne das die Stories that matter, die dann sozusagen zurückzuspiegeln an die Unternehmensleitungen, was dann wirklich oft für große Überraschungen sorgt, weil auch dort gibt es ja Überzeugungen und Grundannahmen, was die Leute denken. Und das haben wir doch schon tausendmal erzählt, das müssen die doch verstanden haben. Und sind dann,
das muss doch also endlich mal angekommen sein.
Ja, genau, Donald erzählt, hallo.
Kann nicht so schwer sein.
Und das ist dann oft die große Überraschung, aber auch der Groschen, der fällt, was zu tun ist. Also so kann dann der Leitungskreis sozusagen auch wieder im Kollektiv auf die neue Idee kommen, mit dem Wissen, was über das, was ich gehört habe, ja, dann die richtige Geschichte zu entwickeln über die Veränderung, über das, was getan werden muss, um das Problem zu lösen, etc. Und mit dem Wissen kann man immer sehr gut dann in die Co-Kreation gehen, dieser Geschichte, die es dann zu erzählen gilt. Und ich kann dir versichern, es ist immer dann die richtige, die die Menschen auch verstehen. Und unser Hirn tickt ja so, dass quasi Verstehen und damit ausgelöstes Handeln sich immer an Erzählstrukturen orientiert. Und von daher ist es ganz wichtig, dass das, was verändert werden muss, eben als Geschichte dargereicht wird. Das muss nicht die fancy Metapher sein und nicht schon wieder das Segelschiff und Ruder rumreißen, aber eine co-kreierte Sinnstiftung, sprich Storytelling, ist einfach key, um Menschen wirklich begreifbar zu machen, was passiert, wo starten wir, wo wollen wir hin, was denken wir, was zu tun ist, um dahin zu kommen. Und das per se ist schon eine Erzählstruktur und die Menschen können sich damit verbinden und dann eben ihre eigene Idee entwickeln, was kann ich dazu beitragen und welche Frage muss ich beantwortet haben, damit ich loslegen kann. Und das habe ich in den letzten Jahren jetzt häufig erlebt, dass da sehr ja schöne und auch berührende Momente dabei waren, wo wirklich Neues entsteht durch diese wirklich menschlichen Aspekte. Genau. Und ja, und wenn man zuhört oder in eine Organisation reinhört, dann hast du natürlich auch Ideen dazu, was es dann braucht an Dialogformaten. Da sind wir dann ganz schnell bei den klassischen Kaskadierungen, nennt man das ja im Change Management, wie was unterschiedliche Stakeholdergruppen brauchen an Kommunikation, an Botschaften. Und das kannst du aber gut kuratieren, wenn du eben diesen Prozess vorher des Zuhörens gemacht hast.
Ich komme ja auch aus dem Marketing und da hat man ja lange die Geschichte erzählt, wir sind als Unternehmen toll. Wir machen tolle Produkte. Es war eigentlich gar keine richtige Geschichte. Es war ja einfach nur eine Behauptung, die gar keine Höhen und Tiefen hatte. Also das, was eine Geschichte am Ende auch ausmacht, eine Dramaturgie. Und dann hat man irgendwann, glaube ich, so ein bisschen verstanden, dass man die Leute mehr mit reinnehmen muss in die Geschichte und dass man sie vielleicht interaktiver gestaltet. Da hat Social Media, glaube ich, auch ein bisschen geholfen, dadurch, dass mit einmal was zurückkam von den Kunden und Kundinnen. Bewertungen möglich wurden. Dann haben wir jetzt den Fachkräftemangel, der ja, wie gesagt, sehr überraschend kam für viele. Und extrem viele Unternehmen haben gesagt, okay, wir machen jetzt Employer Branding Kommunikation, erzählen da unsere Geschichten, wer wir sind. Ich fand, da wurde genau der gleiche Fehler wieder begangen. Wir versuchen zu glänzen als Arbeitgeber, erzählen, wie toll wir sind, was für tolle Menschen hier sind. Und da sind wir dann auch schon bei ganz alltäglichen Themen wie LinkedIn. Ja, wir sehen natürlich auch, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden, ne, Corporate Influencer, versuchen auszubilden und einzusetzen. Aber oft ist es für mich immer noch dieses, wir behaupten was, wir wollen glänzen und nicht eine authentische Story, die für mich mehr einen Einblick hätte in den Weg, den ein Unternehmen macht, mit den Höhen und Tiefen. Ich verstehe natürlich die Unternehmensseite, man möchte so gut dastehen, wie es geht. Aber damit man sich verbindet mit einer Geschichte, und identifizieren kann, vielleicht sogar mit dem, der sie erzählt, darf es ja nicht perfekt sein, ne? Also wie erlebst du diese Employer Branding Kommunikation und diese Geschichten, die dort erzählt werden? Siehst du das ähnlich?
Ja, ich habe ja selber 12 Jahre Employer Branding hinter mir und habe das bei Serviceplan und auch in Agenturen vorher intensiv gemacht und begleitet. Aber es ist natürlich strategisches Employer Branding. Und da waren für mich immer so die wichtigsten Momente, da nannten wir das nicht Story Listening, was ich heute ja methodisch mache, sondern das nannte man damals qualitative Marktforschung. Ja. Das heißt, das waren aber im Endeffekt auch Zuhörräume mit den Mitarbeitenden, um zu hören, was sind das für Geschichten, wie ist das Arbeiten da und was sind so die Highlights, aber auch die Lowlights-Geschichten. Was dann dabei rausgekommen ist, das haben wir damals vor, ja, mittlerweile 10 Jahren als authentisch bezeichnet. Du würdest es wahrscheinlich oder ich auch heute so ein bisschen als Hochglanz-Geschichten bezeichnen. Und genau, das ist das, was man damals aber noch nicht verstanden hat. Da kam ja auch dieser Begriff der Authentizität, der heute, ich sag mal, überbenutzt ist. Damals, ne? War ja sozusagen das große Buzzword der Zeit, was man auf einmal als Entdeckung ja, gefeiert hat. Das kannst du heute so in der Form nicht mehr machen, weil die Leute sind zu viel vernetzt, zu viel verbunden, können zu viel über dich und dein Unternehmen erfahren. Auch wenn du keine Corporate Influencer hast, dafür gibt es einfach zu viel inzwischen im Netz. Und genau deswegen ist man jetzt sozusagen zu einer Authentizität gezwungen. Finde ich aber auch gut, weil nur wenn wir eine gute Geschichte erzählen, fühlen sich ja Menschen, wie man neudeutsch so schön sagt, related. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel einen Coachee. Ich erzähle eine kurze Geschichte aus der Praxis. Das war eine große weltweite Bank und der Coachee war ja eigentlich so verantwortlich für den Prüfungsbereich, Auditbereich. Und ja, das sind ja sehr, das sind ja sozusagen die Fehlersucher, die dann auch von denen, bei denen sie den Fehler gehandelt nicht suchen, nicht so gemocht werden. Nun kam es aber so, dass er ein Panel für Diversity vom CEO beauftragt wurde, zu moderieren und er kam auf mich zu und meinte, Tobi, du machst auch was mit Geschichten und so und Hilfsmenschen dabei, die zu entwickeln. Ich glaube, ich brauche jetzt meine. Ich so, okay. Ja, und er musste natürlich als Mensch, der jetzt nicht sofort im Diversitätskontext großartig aktiv ist, musste er natürlich seine Geschichte erzählen, was das mit ihm zu tun hat. Und ja, insofern hat er da, haben wir dann mit der 90 Sekunden Backstory von Michael Margolis seine Geschichte aufbereitet und er hat quasi, es sind dann nicht 90 Sekunden geworden, ich gebe es zu, sondern eher ein paar Minuten, aber es ist ein super Tool, in die Vergangenheit zu gehen und wie wir auch zu Beginn des Podcasts ja schon uns drüber ausgetauscht haben, eine Leitplanke, sich in einer ganz bestimmten Weise zu erinnern, kontextbezogen. Und das war, also dabei, ohne Einzelheiten zu nennen, ist so eine berührende Geschichte, also Aufwachsen, also auch sexuelle Orientierung, also ganz viele Themen kamen da wirklich sehr ehrlich hoch und die, ich auch ein paar Gänsehautmomente innerhalb dieses Prozesses hatte. Ja, und so eröffnete er als Moderator dieses Panels und hat auch seine Geschichte erzählt. Das Ergebnis war, dass das, glaub, 20-köpfige Team backstage ihn empfangen nahm und mit, ja, Standing Ovations ihn aufnahm. Sie haben ihn alle umarmt und gesagt, boah, das war a moment. Wir arbeiten jetzt so lange mit dir zusammen und das war der erste Moment, dass wir uns mit dir related gefühlt haben. Und ja, das fand ich einen wunderschönen Moment. Und da sage ich dann immer so, ja, für sowas gibt es dann kein ROI für Coaching oder narrative Organisationsentwicklung, sondern es gibt auch da so eine Art Emotional Track Record. Also diese Momente sind durch nichts zu ersetzen.
Achtest du auf dein eigenes Storytelling auch in deiner eigenen Kommunikation als Tobias Grewe?
Oh ja, ich bin da sehr, ja, ich fand das sehr schwierig, als ich mich selbstständig gemacht habe, die eigene Geschichte auch aufzuarbeiten, weil du bist dann einfach gezwungen, du sagtest eben so schön, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, dieses Verstehen der Dinge, die passiert sind, die du entschieden hast, die du gemacht hast, das quasi neu zu ordnen und das auch in eine Sinnstiftung zu bringen, die zu dem passt, was du jetzt bist. Und das ist fortwährende Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch, von mir ich sehr überzeugt, ein ongoing process. Und ich fand zum Beispiel vor einem Dreivierteljahr mein LinkedIn total Kraut und Rüben. Und ich habe immer das gepostet, was ich interessant fand. Und ich biete auch immer gerne anderen Menschen eine Bühne. Aber ja, ich neige dann dazu, mich selbst immer so ein bisschen zu vergessen. Und dann sagte mir eine Coachin, ja, jetzt darfst auch du mal dran sein und deine Geschichten erzählen. Und deswegen hatte ich so vor einem halben Jahr mit der Selma Kujas angefangen zu arbeiten. Die kennst du ja auch.
Habe ich ja auch auf der Zukunft Personal kennengelernt.
Super, genau. Die mir einfach, ja, ich bin so ein bisschen, muss ich das so vorstellen, Selma nimmt mich an die Hand und wir steigen hinab in Tobis Content-Keller. Also Geschichten, Erlebnisse, Erfahrungen, die ich da vielleicht sogar ein bisschen lieblos abgelegt habe in die hinterste Ecke, wo Selma dann sagt, Tobi, das ist mega, das ist Content.
Und ja, absolut.
Wo ich erstmal denke so, okay, ja klar, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
Ja, und selber sieht das vielleicht dann nicht so, ne?
Nee.
Also ich darf auch einem guten Bekannten hier aus Rostock, der eine Firma hat, ein bisschen helfen und begleiten, weil ich ursprünglich auch aus dem Social Media Marketing komme und mir das auch meistens Spaß macht, nicht immer. Und da waren wir auch an dem Punkt, welche Schätze sind denn noch irgendwo im Keller? Also welche Geschichten? Können ja auch ganz kleine Sachen sein. Und dann haben wir uns so weiter unterhalten, kamen so zu einem ganz anderen Thema und da meinte er, ich habe mich heute richtig aufgeregt. Wir hatten, meine Mitarbeiterin hatte einen Call mit einem Kunden und der hat sie richtig angeschnauzt. Also ganz übel angefahren. Und da habe ich ihn angerufen, habe gesagt, er soll sich sofort entschuldigen oder wir beenden die Zusammenarbeit. Ich so, das ist doch perfekt. Darüber musst du schreiben. Das ist doch perfekt. Das zeigt, wie du tickst. Das zeigt deine Werte, ne? Und das ist eine Geschichte, mit der auch viele relaten können, um mal wieder ins Denglische zu kommen, weil es ist so aus dem Alltag, ne? Es ist so einfach, aber doch auch stark, weil, ich meine, du musst erstmal zu dem Kunden sowas sagen, ne? Und genau, ich glaube, manchmal liegen die so vor uns und wir sehen die gar nicht so, diese Geschichten, ne?
Absolut. Und ich habe jetzt vor 2 oder 3 Wochen war ich bei einem Netzwerk, die Frauen der Kommunalwirtschaft, ganz spannendes Netzwerk, sind die ganzen Energieversorger, lokal haben sich die Frauen, die da arbeiten, zu einem Netzwerk, mittlerweile knapp 2000 Menschen, die in diesem Netzwerk sind, zusammengetan und ich durfte dort einen Vortrag halten und auch mit denen 2 Stunden ein bisschen workshoppen und ja, ich habe dann sozusagen die Heldinnenreise genommen und habe mit denen ihre Heldinnengeschichten gesucht, einfach habe sie quasi ans virtuelle Lagerfeuer gesetzt und habe sie Geschichten suchen lassen und Gabriel, ich kann dir sagen, die Frauen dort geteilt haben, so genial, inspirierende Geschichten. Aus Vertraulichkeit teile ich hier natürlich keine, aber es ist einfach, ich habe es total gefeiert und insbesondere auch Frauen möchte ich ermutigen, ihre Heldinnen-Geschichten zu erzählen, weil es ist wirklich, da waren so inspirierende, tolle und mutige Sachen dabei. Das war unglaublich.
Vielleicht erklärst du an dieser Stelle auch nochmal, was ist eine Heldengeschichte für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Das folgt ja einem Rezept gewissermaßen.
Das stimmt. Es gab in den 50er Jahren einen Mythenforscher, der hieß Joseph Campbell. Und dieser Mythenforscher hat sich, um es einfach zu sagen, ja, tausende von Sagen, Geschichten und Mythen reingezogen, einfach mit der Motivation, doch das universelle Erzählmuster zu finden, nach dem eine Geschichte funktioniert. Und siehe da, nach seinen Recherchen und Mühen hat er dann ein Erzählmuster gefunden, das hat er die Heldenreise getauft. Und man kann sich streiten, ich kenne sie von ihm mit 16 Stationen, manche sagen, es sind 12. Da kann man sich ja auch die eine oder andere zusammenfassen. Und ja, das sind im Endeffekt, nach diesem Muster sind große epische Filme, Drehbücher geschrieben worden, wie Star Wars, Herr der Ringe und auch Harry Potter.
Und es geht ja meistens mit einem Drama auch los, ne? Auch in den Hollywood-Filmen, auch wenn man sich so die Pixar-Filme vor Augen führt, die Disney-Filme, da stirbt meist ein Familienteil. Es ist ja, es muss erst mal was Schlimmes passieren, damit es besser werden kann.
Genau, und das heißt im Kontext dieses Erzählmusters der Heldenreise nennt man das den Ruf des Abenteuers. Also das heißt, da kann natürlich irgendwas auch Schlimmes passieren, was dich eben dazu zwingt, irgendwas in Bewegung zu setzen und etwas zu verändern. Und dann kommst du immer nach dem Ruf des Abenteuers an die berühmte Schwelle. Und die Schwelle ist irgendwie so dieses, ach, ist doch alles gut, wie es ist, kann doch so weiterlaufen, ist doch nicht so schlimm. Und dann wird der Druck aber so groß und dann ist es kein Ruf des Abenteuers mehr, sondern der Druck des Abenteuers sozusagen, dass du ins Unbekannte aufbrichst. Und das ist dann so dieses Moment, das auch für Führungskräfte, für die heutige Zeit wichtig ist, ohne den genauen Ausgang deiner Reise zu wissen, ohne den genauen Ausgang des Projekts zu wissen, musst du los. Und das kann man alleine tun, was in der Regel nicht so günstig ist, weil man fühlt sich dann irgendwann unsicher. Und das im Kollektiv zu tun, ist ratsam. Und deswegen ist es so wichtig, oder das ist auch die Herausforderung eben heute für Führungskräfte, da so loszugehen. Genau, aber im Endeffekt ist dieses Erzählmuster ein ganz tolles, übertragbares Muster, was auch ja auf Veränderung generell übertragbar ist. Warum? Weil das Basisrezept einer Geschichte ist immer, dass es ein A wie Anfang gibt, ein T wie Transformation, oder das sind dann Ereignisse, die zu Veränderung führen, und ein E wie Ende, und das E ist nie gleich dem A. wenn das vorhanden ist, dann ist es definitiv eine Geschichte. Und die Heldenreise ist sozusagen ein erweitertes Erzählmuster. Und da gab es ich würde sie als Narrationsforscher bezeichnen, Carolina Frenzel, Michael Müller und Hermann Sottong, die dieses Erzählmuster von Joseph Campbell verkürzt haben. Und diese verkürzte Heldenreise mit 5 Stationen ist ein wahnsinnig tolles Workshop-Tool, also wo du Veränderungen, die passieren müssen oder die vielleicht passiert sind, mit diesem Erzählmuster der Heldenreise, der verkürzten Heldenreise, super gut erzählbar machen kannst.
Ich muss auch gerade nochmal so an dieses Thema Vision denken, mit dem sich hoffentlich immer mehr Unternehmen auch beschäftigen. Also die Frage, wohin wollen wir eigentlich? Wir wissen nicht genau, ob wir da landen, aber wäre ja schön, wenn man ein Zukunftsbild, ein positives entwickelt, auf das man sich gemeinsam freuen kann. Das verbindet ja auch. Ich denke da auch an diese Kennedy-Moonshot-Geschichte, der das ja zu einer Zeit ausgerufen hat. Wir werden den Mond erreichen. Zu der Zeit haben ja viele daran nicht geglaubt, dass das möglich sein wird. Und wie wichtig, denkst du, ist das auch für Führungskräfte und für CEOs und Vorstände und Geschäftsführer und Führerinnen, so ein Zukunftsbild zu entwickeln und auch auszurufen, das vielleicht ambitioniert ist, aber doch die Kraft bestenfalls ja hat, die Leute zusammenzubringen, ne, und zu vereinen.
Das ist extrem wichtig. Es gibt ein kleines Aber. Viele Führungskräfte halten sich am liebsten am Zielort der Veränderung auf. Was getan, also was erreicht werden muss, was dann passiert ist, und sind nur in der Zukunft unterwegs. Und das begreifen die Menschen nicht. Es braucht immer auch das Benennen und Anerkennen der Gegenwart, wie sie jetzt gelebt wird und wo man jetzt als Unternehmen steht. Und wenn man das erzählt und dann quasi auch das Zielbild erzählbar macht, allein dann passiert es schon, dass Menschen das dazwischen im Kopf konstruieren können und Ideen entwickeln. Aber es ist natürlich gut, sozusagen das ganze Bild anzubieten. Ja, die Vision, aber auch immer jede Zukunftsgeschichte, jede Change Story muss immer die Komponente des A wie Anfangs beinhalten. Und das ist immer die erlebte Gegenwart, das, was jetzt gerade ist, das, was jetzt gerade erlebt wird im Unternehmen. Und das ist immer ratsam, das mit zu benennen und auch als Ausgangspunkt zu markieren, weil dann können Leute auch da losgehen, weil sonst wissen sie gar nicht, wo sie losgehen sollen.
Ein letztes Thema vielleicht. Wir sind gerade kurz vor der US-Wahl. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann wissen wir es schon, wer es geworden ist. Aber hier treffen ja so zwei Erzählweisen auch aufeinander und wir erleben es so ähnlich auch in Deutschland. Wir haben einmal so dieses, das Schlimme wird passieren, wenn ihr jetzt nicht, also mich wählt, verkürzt. Und die andere Seite ist eher im Sinne eines Obamas, yes we can, wir können viel Gutes erreichen, eher auf eine positive Zukunft ausgerichtet. In Deutschland erleben wir es ja auch mit dem Populismus, der immer das Negative nach vorne stellt, ne, und sagt, das ist das Feindbild. Und deswegen müssen wir ABC. Was würdest du, wenn du mit Olaf Scholz mal zusammensitzen würdest, was würdest du ihm sagen, wie können Politiker, wie könnte er viel mehr positiv eine Geschichte erzählen, die auch uns gesellschaftlich helfen würde?
Interessanterweise habe ich über genau diese Frage schon mal nachgedacht. In einem ruhigen Moment. Und ja, was würde ich ihm raten? Ich würde ihm vielleicht nichts raten, aber ich würde ihm vor Augen führen, dass die Dinge, die man nicht erzählt, dass die in den Köpfen der Menschen dann konstruiert werden. Und deswegen ist es so wichtig, auch im Zeitalter von Social Media und von Kommunikation, dass wir einen ständigen Touchpoint mit den Menschen haben. Und wir hatten ja eben auch den Moment, wenn Neues entstehen soll, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich mit neuen Menschen verbindet, dass Verbindungen hergestellt werden. Ja, auch, man kann immer nur seine Zukunftsperspektive und seine Ideen, wie man da hinkommt, anbieten. Aber das muss passieren und das muss auf eine Art und Weise passieren, wie die Menschen, wie man die Menschen auch wirklich, wirklich erreicht. Und das ist im Zeitalter wie heute, ist es nun mal Social Media. Und wenn da aber jetzt jemand gar nichts erzählt oder zu wenig oder auch nicht präsent ist in diesen Medien, dann passiert zwangsläufig das, was auch in Unternehmen passiert. Die Menschen
anwesend, aber nicht präsent.
Ja, und das sind dann Annahmen werden zu Überzeugungen und da verselbstständigen sich diese Sinnkonstruktionen, die dann in den Köpfen passieren, die verselbstständigen sich dann. Und dieses Prinzip ist so einfach wie menschlich, aber das würde ich mir wünschen, dass diejenigen Personen, die nicht nur Unternehmen leiten, sondern auch die Länder leiten, dass die das wissen und auch nutzen, vor allen Dingen die, die ja für das Gute kämpfen, sich für das Gute einsetzen. Weil genauso in Führung von Ländern ist es genauso wie mit Führung von Unternehmen. Es muss eine Menschenzentriertheit da sein und die fängt beim Zuhören an, der wertschätzendsten aller Gesten, die es gibt im zwischenmenschlichen Bereich. Und dann aber auch die Erzählungen so anzubieten, dass die Menschen die auch wirklich verstehen können.
Wie wichtig ist es zu begeistern und wie gelingt es dir?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann mich ganz gut in Menschen und ihre Anliegen hineinversetzen. Und ich bin dann so ein bisschen, ich höre erstmal auch immer zu und ich nutze für das, was ich tue, ein Narrativ, was ich an ein Kinderspiel angelehnt habe. Also das schließt jetzt wieder den Kreis zum Anfang. Und das ist, ich höre das, was du nicht siehst. Mhm. Und das kann ich, wenn ich es gehört habe und dann auch sehe, kann ich das ausleuchten und anbieten. Und das sorgt in der Regel für Aha-Momente. Vielleicht ist es dann nicht immer Begeisterung, aber es kann auch eine Berührtheit sein oder vielleicht eine Überraschtheit, die es brauchte.
Es öffnet an der Stelle. Etwas, ne?
Genau, es öffnet etwas und ja, und dann kann auch eine neue Entscheidung getroffen werden. Genau den Weg eben nicht zu gehen, den ich ausgeleuchtet habe, aus Gründen, oder ihn aber doch vielleicht zu wählen und in Betracht zu ziehen. Ne? Das ist das sind immer spannende Momente und das würde ich jetzt auf deine Frage so beziehen mit Begeisterung, aber ein bisschen anders gerahmt als vielleicht Berührtheit oder Überraschtheit oder Erkenntnisgewinn.
Zum Abschluss des Podcasts auch nochmal die Chance für dich, so ein Wort an die Hörerschaft zu richten, was dir wichtig ist. Hier hören sehr unterschiedliche Menschen zu, die sind teilweise am Anfang ihrer Laufbahn oder auch schon mittendrin. Sind Führungskraft oder auch nicht. Wir haben jetzt viel über die Kraft guter Geschichten gesprochen, auch in Zeiten der Veränderung. Was würdest du uns abschließend noch mitgeben wollen?
Ja, es gibt zwei Superpower in dieser sehr herausfordernden Zeit und eine mega Superpower ist die Multiperspektivität, die ich jedem ans Herz legen möchte, der oder die als Führungskräfte in das Unbekannte aufbrechen müssen tagtäglich. Das ist verbunden mit Zuhören, Räume schaffen, die unterschiedlichen Perspektiven einsammeln und damit dann aber auch die Schwarmintelligenz zu aktivieren. Weil wenn alle voneinander wissen, wie sie über etwas denken, dann können sie gemeinsam ein Gespür dafür entwickeln, wo, wie man so schön sagt, die Reise hingeht. Mhm. Und das andere Prinzip ist, wir müssen weg von der berühmten Ansage und so wird's gemacht. Das passiert leider immer noch ganz häufig in deutschen Unternehmen.
Back to Office haben wir gerade erlebt.
Und wir müssen hin zur Co-Kreation, die auf Basis der Multiperspektivität stattfindet. Das heißt, Unternehmensleitende setzen sich zusammen und verhandeln die Botschaften, die in die Organisation gesendet werden und ja, verabreden auch, was ist die Priorität und wo und wie erzählen wir das und wie bringen wir den Leuten das näher, so dass wir auch alle die Chance haben, überhaupt das Gleiche zu erzählen. Weil ich habe es auch schon erlebt in Organisationen, dass eine Führungskraft in ihrer Organisation das erzählt und im Amerika erzählen sie dies und in Asien erzählen sie das. Also das ist ganz wichtig. Also Multiperspektivität und Co-Kreation, das wären so meine Schlaglichter, die ich gerne noch mitgeben möchte.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute da warst im Podcast. Dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit, viel Freude. Und bleib gesund und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.